Ö1 Mittagsjournal.
Und zu diesem Mittagsjournal darf ich Sie begrüßen. Ich bin Veronika Filitz. Auch heute beschäftigt uns das Bundesheer. Diesmal geht es aber nicht um Anschaffungen oder gar um den Wehrdienst, den Grundwehrdienst, sondern darum, dass eine Delegation des österreichischen Bundesheeres mitmarschiert ist bei der großen Parade zum französischen Nationalfeiertag in Paris, inmitten anderer Soldaten aus Ländern der Koalition der Willigen. Und in den Grundwehrdienst geht es dann aber doch schon auch noch. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, ist nämlich für eine Verlängerung. Sie hören ein ausführliches Interview. Wir starten heute nämlich mit unserer Sommerinterviewreihe. Großer Aufreger in China, die Wirtschaft wächst langsamer als erwartet, immer noch um gut 4%, aber das liegt unter allen Erwartungen, auch denen des 5-Jahres-Plans. Wir schalten gleich live nach Peking. Und dass die Trockenheit in der heimischen Landwirtschaft für Aufregung sorgt, hören wir dieser Tage immer wieder, wie sehr. Das bespreche ich gleich mit dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger. Das Wetter, das ist zwar unbeständig mit einigen Regenschauern und Gewittern, aber diese Niederschläge werden unmittelbar gegen die Trockenheit auch nicht viel anrichten können. Wer gestern also die Bilder der großen Militärparade zum 14. Juli in Paris genau angeschaut hat, dem ist vielleicht ein Detail aufgefallen. Mittendrin im Gleichschritt mit den Militärs anderer Nationen waren auch Soldaten des österreichischen Bundesheers. Ein Bild mit potenziell starker Symbolkraft, denn marschiert ist die Garde inmitten der internationalen Koalition der Willigen, eine Art Militärbündnis, die die Ukraine unterstützt. Doch damit, so heißt es beim Bundesheer auf Nachfrage, habe der Auftritt überhaupt nichts zu tun gehabt, es sei vielmehr eine Art Höflichkeitsbesuch gewesen. Peter Daser berichtet.
Hunderte Soldaten aus vielen Nationen sind gestern Vormittag auf den kilometerlangen Champs-Élysées vom Triumphbogen bis zur Place de la Concorde in Paris mitmarschiert. Kanadier, Albaner, Polen und Australier und zwischen Soldaten aus Deutschland links und aus Belgien rechts das Bundesheer samt rot-weiß-roter Fahne. Brigadier Michael Bauer vom Bundesheer sagt:
Das war ein Marschblock und ein Fahnentrupp, eine Fahnenabordnung der Garde. Das waren ca. 25 Soldaten der Garde. Es ist üblich, dass bei derartigen Abordnungen die Garde diese Vertretung des Bundesheers wahrnimmt.
Mit Offizieren, Unteroffizieren und Grundwehrdienern, die freiwillig dabei sein wollten. Die Teilnahme Österreichs an der Parade in Paris, die politisch auch als Zeichen der Geschlossenheit gegenüber Russland gedeutet wurde, die habe jedenfalls nichts zu tun mit der Koalition der Willigen für die Ukraine.
Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern wir waren im Rahmen einer bilateralen Einladung der französischen Armee und eben im Zusammenhang damit, dass beim nächsten Ball der Offiziere nächstes Jahr im Jänner Frankreich Partnernation dieses Balles der Offiziere sein wird.
Der Ball der Offiziere findet jedes Jahr in der Hofburg statt. Heuer etwa war das Gastland Italien. Das Bundesheer hat davor schon zweimal an der Parade in Paris teilgenommen, vor knapp 20 Jahren auch mit einer größeren Abordnung. Das war im Rahmen eines UNO-Kontingentes. Die Frage der Neutralität sei durch die Teilnahme nicht berührt, sagt der Bundesheersprecher.
In keinem Fall und in keiner Weise. Es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass wir bei einer ausländischen Parade dabei sind. Und nachdem wir Teil der Europäischen Union sind und Teil Europas, ist es nur verständlich und nachvollziehbar, dass wir auch daran teilnehmen.
Den Platz mittendrin zwischen hunderten Soldaten, auch aus NATO-Armeen, den habe man jedenfalls nicht selbst bestimmt.
Die letztliche Einteilung erfolgt natürlich durch das französische Protokoll. Das hängt natürlich von der Größe der jeweiligen Abordnung zusammen. Das hängt letztlich auch von der Schrittgeschwindigkeit, die die jeweiligen Abordnungen haben, die unter Umständen unterschiedlich sein können. Also diese letzte Einteilung, die trifft das Protokoll der französischen Armee.
Die Bundesregierung war gestern in Paris ebenfalls vertreten. Bundeskanzler Christian Stocker saß mit zahlreichen anderen Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne der Parade.
Und um das Bundesheer geht's auch im Journal Panorama Sommergespräch am Abend. Gast bei Helene Seelmann ist die ranghöchste Frau im Bundesheer, Generalmajor Silvia Sperandio, die gegen einen verpflichtenden Grundwehrdienst für Frauen zum jetzigen Zeitpunkt ist, obwohl sie im Umgang mit Waffen keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellt.
Man muss Dinge lernen und auch bei den Waffen geht es darum, diese Waffe richtig zu gebrauchen. Und ich glaube, dass da die Hemmungen bei jungen Männern und bei jungen Frauen grundsätzlich gleich wären. Ich wäre ganz klar dafür, dass die Frauen viel mehr Umgang mit der Waffe lernen. Es geht nicht darum, dass man sie dann wirklich brauchen muss. Aber allein das, dadurch gewinnt man ja einmal schon sehr viel Selbstvertrauen. Und das würde ich sehr positiv finden.
Seit 2023 ist für Frauen der Grundwehrdienst freiwillig möglich. Heuer haben sich 128 gemeldet. Sollten Frauen verpflichtend zum Grundwehrdienst?
Ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn mehr und noch mehr Frauen einen Grundwehrdienst ableisten würden. Zum jetzigen Zeitpunkt, die Frauen zu verpflichten, würde ich als ein größeres Rucksackerl für die Frau in der gesamten Lebensspanne sehen im Vergleich zum Mann.
Und das ganze Gespräch mit Generalmajor Silvia Sperandio hören Sie um 18.25 Uhr gleich nach dem Abendjournal. Und einmal Bundesheer geht noch. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, fordert nämlich die Bundespolitik auf, die leidige Debatte um die Wehrpflicht endlich zu lösen. Und Wallner setzt sich auch für das Modell der Wehrdienstkommission ein, ist also für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes auf 8 Monate plus 2 Monate Milizübungen. Das alles auch mit Blick auf den Katastrophenschutz. Sonst waren die Landeshauptleute zuletzt vor allem mit den Verhandlungen rund um die Reformpartnerschaft beschäftigt. Da sieht Wallner im Interview mit Tanja Malle noch einen weiten Weg zu gehen.
Herr Landeshauptmann Wallner, es ist Ferienzeit. Sie erlauben mir eine Analogie. Wanderwege sind von 1 wie leicht bis 6 wie extrem schwierig gekennzeichnet. Wo würden Sie auf dieser Skala denn den Weg zu den ersten Ergebnissen der Reformpartnerschaft verorten?
Naja, wir sind da höchstens im ersten Drittel unterwegs, würde ich sagen. Ich bin ja begeisterter Bergsteiger und ich weiß, dass die letzten Meter zum Gipfel immer die herausforderndsten sind. Und ich weiß auch, dass man danach wieder absteigen muss. Und oft kommt dann auch eine lange Wanderung durchs Tal zurück. Das heißt, man muss beides bewältigen. Den Aufstieg, aber auch die Mühen der Ebene. Jetzt haben wir einmal den ersten Gipfel genommen, aber wir sind natürlich nicht am Ziel. Ich würde sagen, auf dieser Skala sehen wir vielleicht bei 3 maximal. Es ist noch eine weite Wegstrecke zu gehen, um bei dieser Analogie zu bleiben.
Bund und Länder haben ja ein Jahr lang verhandelt. Die Regierung sprach von einem Reformdurchbruch auch. Sie haben aber schon bei der Präsentation darauf hingewiesen, man muss noch einiges an logistischer Arbeit leisten, haben das auch unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Bedeutet das, dass was angekündigt worden ist, kann alles noch scheitern?
Das sehe ich nicht so. Also was wir vereinbart haben, sollte umgesetzt werden. Ich glaube, man sollte jetzt schnellstens eigentlich so weit kommen, dass man Finanzbeurteilungen vornimmt. Ich zähle zu jenen, die meinen, wenn sich Aufgaben verschieben, und das könnte ja in diesem Bereich so sein, in den Bereichen von Energie, Bildung oder auch Gesundheit, da müssen auch die Finanzfragen mitgeklärt werden. Der Finanzminister, der jetzt leider erkrankt ist, an der Stelle meine besten Genesungswünsche, muss bald an den Tisch kommen, zumindest seine Experten auf jeden Fall, damit wir die Finanzfragen über den Sommer auch klären können. Und logistische Arbeit ist ohnehin noch ein weiter Weg, der zu machen ist. Das heißt, da fehlen noch 2 wesentliche Komponenten.
In welchem Bereich sind Sie denn die größten Finanzierungsfragen?
Es ist sicher bei der Bildung so, wenn in den Bildungsdirektionen das Personal gebündelt werden soll, dann werden sich Fragen der Finanzströme stellen. Heute ist dort ein Teil Gemeindefinanzierung, ein Teil Bund, ein Teil Landesfinanzierung. Und ich glaube, bei der Gesundheit ist aus meiner Sicht ziemlich viel offen geblieben. Da auch ein offenes Wort, da waren die Verhandlungen am zähesten, am schwierigsten.
Ziel war ja ursprünglich vorgegeben, die Finanzierung aus einer Hand. Auch Thema waren bundesländerübergreifende Gesundheitsregionen. Ist das nur vertagt oder ganz begraben?
Teilweise würde ich sagen, stimmt das, was Sie sagen. Also bei den bundesländerübergreifenden Planungen haben wir die Instrumente eigentlich geschaffen, sie müssen nur angewendet werden. Ich habe überhaupt kein Problem bei der Planung von Tirol und Vorarlberg. Wir haben uns exakt abgestimmt, was wird in der Klinik in Tirol angeboten, eine Universitätsklinik. Und es gibt Dinge, die machen wir in Vorarlberg direkt vor Ort. Finanzierung aus einer Hand heißt bei mir im Kopf, dass wir Bereiche schaffen, zumindest jetzt, Beispiel Facharztzentrum, wo wir klar sagen, das ist jetzt nicht alleine sozialversicherungsgeplant und finanziert, sondern abgestimmt mit der Spitalsplanung, da macht es dann Sinn. Und dann müssen natürlich auch Mittel aus dem Spitalswesen, Mittel aus dem Bereich der Sozialversicherung zusammengeführt werden in eine Finanzierung und in eine Planung. Da könnte ein Durchbruch gelingen und es könnte auch ein Rollmodel für weitere Projekte sein, vielleicht auch fürs große Ganze. Aber Sie sehen, ich meine, wir sollten da schrittweise weitergehen, aber schon große Schritte machen, nicht kleine.
Also vorerst eher kleine Schritte im Gesundheitsbereich bei der Reform.
Auch große.
Vorerst kleinere bei der Reformpartnerschaft.
Ihre Interpretation.
Ankündigungen eher bisher. Hat sich da der Bundeskanzler Stocker, Ihr Parteichef, auch mit seiner Deadline vor dem Sommer etwas zu präsentieren, zu sehr unter Druck gesetzt? War das ein Fehler?
Es war wichtig, überhaupt einen Druck aufzubauen, weil ich den Eindruck hatte, dass man bei den drei Parteien im Bund auch in Fragen der Reformpartnerschaft in die Gänge kommen muss. Davor war viel geprägt von der Diskussion um das Doppelbudget und jetzt geht es eigentlich um die Umsetzung. Insofern war es richtig, vom Bundeskanzler hier auf die Tube zu drücken. Ich hoffe, wir sind Ende des Jahres jedenfalls einen größeren Schritt weiter als vor dem Sommer.
Ebenfalls vorgeprescht ist der Kanzler ja in Sachen Wehrpflicht. Er wollte da eine Volksbefragung eigentlich durchführen. Sie haben jetzt gestern gesagt, in Richtung Bundespolitik diese Debatte endlich zu entscheiden. Galt das auch Ihrem Parteichef?
Ja, das gilt für den Bund insgesamt. Er hat da die Hauptverantwortung. Das ist ja keine Kompetenz der Länder, obwohl wir auch wissen, weil wir sind neun Bundesländer, dass sich Österreich in Fragen der Wehrhaftigkeit, aber in Fragen der Sicherheit generell für die Zukunft einfach aufstellen muss. Da habe ich auch Sorge. Wenn man die internationalen Entwicklungen ansieht, spricht alles dafür, dass wir die Ausbildung modernisieren, auch etwas verlängern. Ich war eigentlich der Meinung, wenn eine Expertenkommission einberufen wird und die unabhängig entscheidet und eine Empfehlung macht, eine Expertenempfehlung macht, dass es nicht so schwierig sein kann, auch in einer Dreiparteienregierung dem zu folgen. Natürlich müssen die Parteien da ein Stück weit weg von ihren Urstandpunkten, von ihren programmatischen Standpunkten. Aber es ist ein Aufruf gemacht worden von meiner Seite, die Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen, die Expertenmeinung gelten zu lassen und jedenfalls in diese Richtung weiterzudenken. Ich hoffe, dass es da im Sommer zu einer Lösung kommt. Es ist ja ein Sommerministerrat angekündigt. Das ist nicht meine unmittelbare Verantwortung, aber ich dränge schon auch drauf aus Sicht der Länder, dass wir da weiterkommen.
Da geht es ja auch um zweimonatige Pflichtübungen bei dieser Expertenempfehlung. Sie verweisen darauf, dass das für den Katastrophenschutz auch wichtig ist, angesichts beispielsweise der Klimakrise. Was gibt es denn derzeit für Mängel, dass das wichtig wäre für Sie?
Nee, wir sind im Katastrophenschutz grundsätzlich gut aufgestellt, ein Bereich, wo die Länder auch selber Kompetenz haben und auch wahrnehmen müssen. Da helfen uns vor allem die ganzen Ehrenamtsstrukturen vor Ort und natürlich auch professionelle Strukturen, insbesondere die Feuerwehren. In Vorarlberg sind es Tausende, die auf Knopfdruck die bereitstehen sozusagen. Das ist für den Ersteinsatz enorm wichtig. Aber wir erleben ja auch Situationen, wo auch die Phasen länger gehen. Das heißt, am zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Tag ist es immer noch notwendig zu helfen und Hand anzulegen. Und da wird oft der Assistenzeinsatz des Bundesheers benötigt. Und das funktioniert im Land Vorarlberg gut, auch aus den anderen Bundesländern. Aber wir wissen, was da an Krisen auf uns zukommen kann. Das kann man eigentlich nur noch besser machen, muss es einmal so formulieren. Und da wird es uns natürlich helfen. Und es kann auch sein, dass einmal eine Situation auftritt, wo wir schlichtweg Leute unter Anführungszeichen rekrutieren müssen für einen Hilfseinsatz. Also wo sozusagen das gesamte System der Ehrenamtlichkeit nicht mehr ausreicht. Ich habe den Eindruck, so Dinge können auf uns zukommen. Eine größere Naturkatastrophe, wir stehen mittendrin, dass wir einfach Leute brauchen, die helfen. Und da ist so ein System jedenfalls für die Zukunft sicher hilfreich.
Kurz zur Bundes-ÖVP. Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer kritisierte am Montag fehlende klare Präsentation von, Zitat, originären ÖVP-Themen. Das müsse verstärkt und verbessert werden. Hat er recht?
Es ist Aufgabe jeder Partei, den Parteistandpunkt und die Programmatik sichtbar zu machen. Da kann man besser werden. Ich glaube, daran wird jetzt auch gearbeitet, auch durch Personalbesetzung natürlich. Es muss immer auch klar sein, wofür tritt die Österreichische Volkspartei ein, in ihren Grundsätzen, aber auch in der praktischen Politik. Das ist die eine Aufgabenstellung und die andere ist auch ein gutes Parteimanagement zu machen, auch jene zu unterstützen, die jetzt auf Wahlgänge zulaufen, wie etwa Oberösterreich. Also ich kann schon verstehen, dass man da auch sagt, wir brauchen professionelles Management und Unterstützung. Am Ende ist immer eine Entscheidung des Bundesparteiobmanns, wen man als Generalsekretär bestellt, wer Clubobmann ist und so weiter. Aber zwei Aufgaben bleiben immer. Parteiposition muss sichtbar sein und es braucht natürlich ein professionelles Kampagnenmanagement, die Vorbereitung auf Wahlgänge muss auch angegangen werden.
Kommen wir noch, Herr Wallner, zum Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Sie wollen da einen Fokus legen auf Energieversorgungsfragen, Stichwort Kraftwerkstrategie. Wir haben da berichtet. Deswegen der zweite Schwerpunkt, der Fachkräftemangel, vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Menschen, die beim AMS gemeldet sind, ja nur einen Pflichtschulabschluss haben oder die Pflichtschule nur besucht haben. Was wollen Sie denn da bis Jahresende konkret angestoßen haben in dem Bereich?
Ich glaube, es braucht schon einen Aktionsplan für Ausbildung und Beschäftigung, vor allem auch für Ausbildung und auch Weiterbildung. Wir haben es für Vorarlberg angeschaut. Wir sind da im Gleichklang mit Österreich. Es ist ein hoher Prozentanteil der Arbeitslosen, die nicht
etwas
mehr
als unter der Hälfte.
Etwas unter der Hälfte. Das ist eigentlich eine erschreckende Zahl, heißt aber im Umkehrschluss, wer einen Pflichtschulabschluss hat und nichts darüber hinaus, hat echte Probleme am Arbeitsmarkt. Das liegt in der Entwicklung der Wirtschaft. Wir brauchen Fachkräfte, die gut ausgebildet sind. Wir sind ein Hightech-Standort. Wir spüren es stark in Vorarlberg als Industriestandort. Und im Land Vorarlberg schnüren wir jetzt einen Aktionsplan, wo wir gezielt die Mittel des AMS in diese Ausbildungsschienen lenken. Und das kann ein Modell für Österreich werden. Wir werden sicher mit dem AMS Österreich auch reden, weil die Problematik ist in ganz Österreich dieselbe.
Abschließend noch, die Neos vor allem im Bund und in Wien wollen die Sommerferien vorverlegen. Unterstützen Sie das?
Das ist eine gute Frage, weil sie wird immer um diese Zeit diskutiert. Wir waren in Vorarlberg dem Vorstoß gegenüber grundsätzlich einmal offen und haben gesagt, naja, muss, glaube ich, mit allen Bundesländern ordentlich diskutiert werden, wie das geht. Jeder hat ja ein bisschen eine andere Situation, was auch die Tourismuslage angeht, was die Alpwirtschaftssituation angeht bei uns. Also es gibt schon Anforderungen, die dahinter stehen. Aber an sich haben wir uns ja mal nicht verschlossen gezeigt.
Sie lachen bei dieser Antwort, weil Sie den Tourismus auch erwähnt haben. Ist das realistisch, dass es da zu einer Einigung tatsächlich kommen könnte?
Ich halte es ehrlich gesagt für schwierig und muss schon ausreichend diskutiert werden. Wir haben jetzt natürlich nicht gleich Nein gesagt dazu, aber ich kenne die Anliegen aus verschiedenen Teilen der Wirtschaft ganz gut und das wird nicht leicht sein, da zu einer Lösung zu kommen.
Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner war das im Gespräch mit Tanja Mahle, das erste Gespräch unserer Sommer-Interview-Reihe mit den Landeshauptleuten. Ab dem kommenden Jahr gibt es einheitliche Verkehrsstrafen. Gibt es die bisher nicht, ist man da versucht zu fragen, offensichtlich nein, denn jetzt wird eben der Strafenkatalog für Anonymverfügungen vereinheitlicht, wie das im Amtsdeutsch heißt. Also 290 Delikte, zum Beispiel das Zu-Schnell-Fahren. Wer also in einer Radarkontrolle fährt, zahlt künftig in jedem Bundesland gleich viel. Das Schnellfahren wird jedenfalls teurer, in manchen Bundesländern fällt die Erhöhung aber deutlicher als in anderen aus, berichtet Berthe Tomasowitsch.
Anonymverfügungen werden in der Regel schnell eingezahlt, weil das billiger kommt, als wenn noch eine Lenkerhebung durchgeführt werden muss. Und die Strafen aus einer Anonymverfügung werden eben nun bundesweit vereinheitlicht. So kostet etwa Falschparken einheitlich 60 Euro, das Überfahren einer Sperrlinie 95 Euro. Die Strafen werden vom bisher höchsten Niveau weiter angehoben. Es wird also teurer, sagt Armin Kaltenecker vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.
Man hat sich die vielen Länder- und Bezirkskataloge angeschaut, hat eigentlich immer den jeweils höchsten Betrag genommen, den dann noch moderat angehoben, weil es ist ja schon seit 8 Jahren nicht mehr angepasst worden. Das bedeutet natürlich für die Länder, die sehr niedrig waren, eine Erhöhung bis zu 50%. Für andere Länder ist es fast gleich geblieben.
In Kärnten oder in Vorarlberg waren die Strafen bisher eher niedrig. Dort beträgt die Erhöhung im Schnitt rund 50%. In anderen Bundesländern werden die Strafen nur um einige wenige Prozente teurer. Die Straßenverkehrsordnung, die StVO, gibt es seit 66 Jahren. Die gesetzliche Grundlage für eine Vereinheitlichung der Strafen nach Anonymverfügungen gibt es bereits seit 2019. Am 01.01.2027 ist es nun endlich soweit. Es gilt der einheitliche Strafenkatalog für Anonymverfügungen. Solche vorhersehbaren Strafen, die überall gleich hoch sind, haben durchaus Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit.
Es ist immer besser, wenn etwas vorhersehbar und kommunizierbar ist. Bisher konnten wir gar keine Strafhöhung kommunizieren, weil es eigentlich 100 Beträge gab. Jetzt kann man das klipp und klar kommunizieren und damit erreiche ich auch eine gute Generalprävention.
Einen solchen einheitlichen Strafenkatalog sollte es nun aber auch für Organstrafen geben, also wenn man von der Polizei aufgehalten und gestraft wird, so der Verkehrssicherheitsexperte. Und es fehle weiterhin ein zentrales Verwaltungsstrafregister. Das wurde vom Rechnungshof bereits 2-mal urgiert.
Denn auch nachdem bestraft wurde, sollte man das festhalten und sollte dann jene herausfiltern, die schon die 8., 9. oder 10. Strafe haben, weil da muss man wahrscheinlich spezialpräventiv anders vorgehen, bevor ein Mensch getötet wird im Straßenverkehr.
Derzeit werden zum Beispiel Raser nicht zentral erfasst, sondern nur in dem Bundesland, in dem man beim Zu-Schnell-Fahren erwischt wird.
Und die Medikamentenversorgung in Österreich geht's jetzt. Die ist laut dem Dachverband der Sozialversicherungsträger gut. Auch neue Medikamente seien rasch und ausreichend verfügbar. Aber auch das steht im sogenannten Heilmittelreport. All das hat seinen Preis. Die Kosten für Medikamente sind in den letzten Jahren empfindlich gestiegen, berichtet Eva Haslinger.
4,9 Milliarden Euro hat die Sozialversicherung im Vorjahr für Heilmittel ausgegeben. Das ist fast doppelt so viel wie im Jahr 2013. Jan Pazurek, Büroleiter im Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Sie sehen, dass in den letzten 5 Jahren die Steigerung, die durchschnittliche jährliche Steigerung über 7% liegt. Also das nur als Hinweis, dass wir hier natürlich ein Thema haben.
Die Pro-Kopf-Medikamentenausgaben in Österreich sind im Europavergleich sehr hoch. Konkret landet Österreich hier auf Platz 3 nach der Schweiz und Deutschland. Rund 570 Euro wurden hierzulande im Vorjahr pro Einwohnerin und Einwohner ausgegeben. Betrachtet man nur jene Menschen, die mindestens ein Medikament auf Kosten der Krankenversicherung bezogen haben, kommt man sogar auf 800 Euro pro Person. Das sind um 11% mehr als 2024. Claudia Neumeier-Stickler, stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger.
Österreich gibt viel Geld aus, um die Versorgung sicherzustellen. Das ist auch richtig so und das ist auch eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Wir wollen, dass gute medizinische Versorgung nicht an finanziellen Möglichkeiten scheitert.
Dazu kommt, dass der tägliche Pro-Kopf-Bedarf an Medikamenten mit zunehmendem Alter steigt. Über 60-Jährige erhalten im Schnitt rund 30 Verordnungen pro Jahr. Bei unter 60-Jährigen sind es 9. Es wird also nicht leichter werden. Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.
Die finanziellen Herausforderungen werden wir jetzt stemmen müssen. Da ist es wichtig, dass wir in der Gesundheitsreform die richtigen Schritte Richtung mehr Effizienz im System setzen können. Aber auch wir, dass wir unsere Hausaufgaben bei diesen Verhandlungen ordentlich machen, hart zu verhandeln, damit wir uns den medizinischen Fortschritt in der Zukunft auch für alle auf iCard weiterhin leisten können.
Generell könne sich die Versorgung mit Medikamenten in Österreich sehen lassen, so McDonald.
Die OECD bescheinigt uns sowohl, was die Verfügbarkeit von Medikamenten betrifft, absolute Bestnoten. Also wir sind in den Top 3 weltweit, was die Zulassung von Medikamenten betrifft. Wir sind, was die rasche Verfügbarkeit für die Patientinnen betrifft, sogar in den Top 2 weltweit.
Auch die Versorgungsengpässe der vergangenen Jahre hätten sich spürbar entspannt. In 4 von 5 Fällen, in denen ein Medikament nicht verfügbar ist, kann auf einen wirkstoffgleichen Ersatz zurückgegriffen werden, so der Dachverband.
Wir sind mitten in den Sommerferien. Ob die künftig vorverlegt werden oder nicht, ändert nichts an einem anderen Problem. Was tun mit den Kindern, die viele Wochen frei haben, während man selbst arbeiten gehen muss? Oft springen Großeltern ein, Onkel und Tanten, Freunde. Oder die Kinderbetreuung wird in Feriencamps ausgelagert. Wenig überraschend sind die recht gefragt. Neben geförderten Camps wächst auch das Angebot von privaten Anbietern. Mitunter geht's da aber ins Geld, berichten Paula Schönberger und Vanessa Gruber.
Egal ob zaubern, tanzen oder nähen, in den heimischen Feriencamps gibt es für Kinder jeden Alters ein breites Angebot. Das zeigt ein Besuch eines Feriencamps im 2. Bezirk in Wien.
Für die Woche, ich mache jetzt zaubern. Also wir haben einen Kartentrick gelernt, wo wir die Karte durch ein Papier schweben lassen. Und wir haben noch mit einem Seil einen Zauberknoten gelernt.
Ich habe mir ausgesucht ein Water Action Camp, weil Wasser ist Abkühlung im Sommer. Gestern haben wir ein Floß zum Beispiel gebaut, heute gehen wir Stand-up paddeln.
Vor allem in den letzten Jahren sei die Nachfrage nach Feriencamps stark gestiegen und das trotz der Teuerung. So bieten private Unternehmen immer mehr Aktivitäten an, sagt Wolfgang Meister, Geschäftsführer des Feriencamps Ferien for Kids.
Bezüglich der Nachfrage, die ist nach wie vor eigentlich da und sage jetzt einmal fast ungebrochen da, weil einfach die Kinder die Betreuung brauchen und die Eltern vor allem die Betreuungsstätten brauchen.
Die Familien, die wir hier treffen, geben rund 350 Euro pro Kind und Woche für Feriencamps aus. Für viele ist das eine große finanzielle Herausforderung, sagen die Familien vor Ort.
Preise sind halt schon enorm, aber ja, wir versuchen ein paar Camps zu organisieren und dann irgendwie zu Hause irgendwie das zu lösen. Mit Verwandten, aber ich habe da, muss ich ehrlich sagen, ein Glück ein bisschen.
Wir sind jetzt diese Woche hier auf dem Fashion Camp und ansonsten machen wir das mit Urlaub und Homeoffice.
Also 4 Wochen sind mit Camps, die alle aber sehr teuer sind. Also es ist also wirklich, das muss man sich zuerst einmal leisten können und wollen.
Neben den privaten Angeboten gibt es in vielen Gemeinden und Städten auch geförderte, günstigere Camps. Trotzdem findet fast die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher die Sommerferien zu lang. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Market Agent. Die Befragten würden die Sommerferien auf 6 bis 8 Wochen kürzen. Vor allem für Alleinerziehende sei die Ferienbetreuung schwer zu organisieren, sagt die Soziologin Eva-Maria Schmidt von der Universität Wien. Für Schmidt steht fest, das heutige Arbeitsleben sei mit den langen Sommerferien gänzlich unvereinbar.
Viele Familien entscheiden sich vielleicht aus diesem Grund gegen Kinder oder gegen weitere Kinder, weil diese Herausforderungen beinahe unbewältigbar erscheinen. Also natürlich hat es letztendlich langfristige Konsequenzen für Österreich als Gesellschaft, als Sozialstaat, als Wohlfahrtsstaat und natürlich auch für den Erwerbsarbeitsmarkt oder für die Wirtschaft.
Sie schlägt unter anderem vor, dass Erziehungsberechtigte mit betreuungspflichtigen Kindern mehr Urlaubstage erhalten. Zudem müsse Österreich das Betreuungs- und Bildungsangebot ausbauen zu einem Preis, den sich alle leisten können. So hätten alle Kinder die Möglichkeit, mit neuen Zaubertricks und Tanzschritten ins neue Schuljahr zu starten.
Neue Zaubertricks hätte derzeit vielleicht auch die Landwirtschaft ganz gerne gegen die Trockenheit, denn die sorgt derzeit für viele Probleme und Herausforderungen. Abgesehen davon schaut es aber nicht so schlecht aus für die Landwirtschaft. Im Vorjahr ist es für die Bauern und Landwirtinnen gut gelaufen. Das zeigen Zahlen aus der sogenannten landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Statistik Austria. Einkommen und Gewinne sind demnach stark gestiegen um bis zu 25%. Aber nicht alle können gleich jubeln, Schweinebauern beispielsweise nicht, berichtet Maria Kern.
Gute Erträge auf den Feldern und gute Preise für tierische Produkte wie Rindfleisch, Eier und Milch. Das sind die Hauptgründe dafür, dass die Einkommen und Gewinne der Landwirtinnen und Landwirte im Vorjahr im Schnitt deutlich gestiegen sind. Manche hatten dennoch zu kämpfen, etwa die Schweinebauern. Der Preis für Schweine ist um 9% gesunken. Das liegt hauptsächlich an einem Überangebot am Markt, sagt Agrarökonomin Hermine Mitter vom Institut für Umweltsystemwissenschaft an der Uni Graz.
Insbesondere Spanien hat sehr ausgebaut über die letzten Jahre in der Schweineproduktion.
Andererseits würde etwa China weniger Schweinefleisch importieren, was in Summe eben zu einem Überangebot in Europa geführt hat und damit zu niedrigeren Preisen. Bei pflanzlichen Produkten wie Getreide, Ölsaaten und Obst sind dagegen gute Ergebnisse erzielt worden, weil es im Vorjahr bessere Witterungsbedingungen gab. Im langfristigen Vergleich war 2025 ein durchschnittlich gutes Jahr, könnte man sagen. Starke jährliche Schwankungen seien in der Branche üblich, so Mitter.
Wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, 2023 gab es ein Minus von über 20%.
Und auch heuer dürfte in Summe ein schwieriges Jahr werden. Ein Grund dafür sind die stark gestiegenen Preise für Düngemittel, die laut der Expertin auch längerfristig hoch bleiben dürften, weil die EU eine Art CO2-Zoll für Düngemittelimporte eingeführt hat. Und nun kommt auch noch die extreme Trockenheit dazu. Mitter sagt, bei Getreide gäbe es schon deutliche Einbußen.
Bei den Herbstkulturen besteht auch eine gewisse Sorge, also Herbstkulturen wie Speisekartoffel oder auch Mais.
Sollten sich Bäuerinnen und Bauern besser auf die klimawandelbedingten Trockenperioden einstellen?
Es ist schon einiges zu tun und es wird auch in Zukunft einiges zu tun geben für die Landwirtinnen und Landwirte.
Denn laut einer Studie, die die Agrarökonomin durchgeführt hat, können zwar rund 40% der Landwirtinnen und Landwirte gut mit dem Klimawandel und der vermehrten Trockenheit umgehen. Sie bauen etwa hitzeresistentere Sorten an oder haben Bewässerungen installiert. Gut 60% der Landwirte seien aber besorgt oder auch überfordert zum Mitter. Es fehle mitunter das nötige Wissen darüber, was man verändern könnte. Aber teils fehle es auch am nötigen Geld für Investitionen.
Die Trockenheit sorgt also derzeit akut für Sorgenfalten. In Zahlen der Geosphere Austria ist die Trockenheit schon beachtlich. Im ersten Halbjahr hat es um ein Viertel weniger Niederschlag gegeben als im langjährigen Mittel. Das alleine wäre noch nicht so außergewöhnlich, aber in einzelnen Landesteilen war es seit dem Jahr 1885 nicht mehr so trocken. Vor allem im Osten. Experten sehen das Land am Rande einer Ausnahmesituation. Soweit mal die Ausgangslage, wie sich das praktisch auf die Landwirtschaft niederschlägt. Dazu bin ich mit dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer verbunden, mit Josef Moosbrugger. Guten Tag.
Guten Tag, grüß Gott.
Weit weniger Heu gibt es durch die Trockenheit in Salzburg, Futtermangel auf steirischen Almen, in Wien Sorge um die Weinernte, in Vorarlberg Sorge um die Gemüseernte. Im Burgenland gibt es schon bis zu -50% bei der Getreideernte. Wie belastend ist die Trockenheit für die Landwirtschaft?
Ja, die ist schon extrem belastend, weil sie flächendeckend über ganz Österreich in einem fast noch nie dagewesenen Ausmaß sich derzeit ausbreitet. Wir haben ein extrem trockenes Jahr. Das hat begonnen mit wenig Winterfeuchtigkeit, ein extrem trockenes Frühjahr, eine enorme Hitze schon sehr früh und über lange Zeiträume hinweg. Und das führt zu deutlichen Ertragseinbußen im Grünland und Ackerbau und damit natürlich verschärft es die wirtschaftlich schwierige Situation.
Und was heißt die Trockenheit für die Viehwirtschaft, wenn da Futter fehlt?
Naja, der Landwirt hat zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir Futter am Markt zu. Das ist in Zeiten, wo es wenig in flächendeckend über Österreich hinweg gibt, gar nicht so einfach. Und insbesondere ist das Futter dann sehr teuer, dass kaum erlöst werden kann, diese Kosten. Und darüber hinaus hat er eine zweite Möglichkeit, den Viehbestand zu reduzieren, abzubauen, Tiere zu verkaufen. Das ist mit diesen Marktpreisen auch eine herausfordernde Situation. Also es wird einzelbetriebliche Entscheidungen brauchen, wie der Landwirt darauf reagiert.
Und die Hitze, die wirkt sich ja auch auf Menschen und Maschinen aus. Das ist ja auch ein weiteres Problem. Jetzt wissen wir aber, dass es trocken ist und vermutlich noch trockener wird wegen des Klimawandels. Dass der auch die Landwirtschaft beeinflusst, das ist ja überhaupt nichts Neues. Dass man darauf reagieren muss, haben wir im Beitrag gehört, auch nicht. Ist die Landwirtschaft da ausreichend gewappnet oder hat sie sich eben nicht ausreichend vorbereitet?
Wir haben in den letzten Jahren enorm viel Zeit und Know-how investiert in Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft. Das beginnt beim Ackerbau und geht bis hin zum Weinbau. Über alle Sparten, Beratungsprogramme flächendeckend über Österreich hinweg, wo es darum geht, was können landwirtschaftliche Betriebe, bäuerliche Familien in der jetzigen Situation tun. Das beginnt beim Anbau von Kulturen, bei Diversifizierung, das heißt eine breitere Streuung, nicht alles auf eine Kultur zu setzen, bodenschonende Maßnahmen, wassersparende Bodenbearbeitung, Direktsaat. Da ist eine ganze Vielzahl an Maßnahmen, das geht bis hin zu Tierwohl in Ställen, wo Beratungsprogramme entwickelt wurden, die von den Landwirtschaftsfirmen sehr intensiv auch in der Beratung mit den bäuerlichen Betrieben umgesetzt werden. Da ist die Landwirtschaft aus meiner Sicht gut aufgestellt.
Sie glauben, dass sich auch alle Landwirte, alle Bäuerinnen ausreichend gut auskennen, was eben zum Beispiel Aussaat oder flexible Mähtermine angeht, Stallungen mit besserer Luftzirkulation oder eben Bewässerungstechniken, bessere, sparsamere?
Wenn man in Österreich unterwegs ist, dann bemerkt man schon, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten,
Sie hören es, meine Damen und Herren, wir haben da leichte Tonprobleme in der Verbindung zum Landwirtschaftskammerpräsidenten. Ich habe einen Blick in Richtung Technik. Offenbar haben wir die Verbindung jetzt komplett verloren zu Josef Moosbrugger. Er wollte uns offenbar gerade erklären, wie sehr sich die Landwirtschaft eh schon mit eben genau diesen Aussaat-Mähterminen, Luftzirkulation für Ställe auseinandergesetzt haben. Tut mir leid, dass wir an dieser Stelle nicht mehr mit dem Landwirtschaftskammerpräsidenten weiterreden können. Tut mir leid. In Hälfte 2 dieses Mittagsjournals kommen wir zu Auslandsthemen. Wir schauen zum Beispiel nach Italien, wo Ministerpräsidentin Meloni eine knappe, aber heikle Schlappe einstecken muss. Im Kongo steigt die Zahl der Ebola-Infektionen, schon mehr als 2000 Erkrankungen werden verzeichnet und vermutlich ist das noch nicht der Höhepunkt, denn der aktuelle Ausbruch ist ja besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den speziellen Ebola-Erreger weder Impfstoff gibt noch eine Therapie. Was Unterhaltsames haben wir aber auch noch für Sie, Alfons Haider in High Heels. Nach 18 Jahren ist er nämlich wieder als Zsa Zsa in dem Musical Ein Käfig voller Narren zu sehen, diesmal in Mörbisch. Vor alledem aber zu etwas ganz anderem. Clemens Pick wird nächstes Jahr der neue ORF-Generaldirektor. Das hat der ORF-Stiftungsrat Anfang Juni mehrheitlich beschlossen. Die FPÖ will dagegen mit einer Popularbeschwerde bei der Medienaufsichtsbehörde ComAustria vorgehen. Für die Freiheitlichen war das Auswahlverfahren aber weder transparent noch objektiv. Außerdem sei der ehemalige Chef der Austria-Presseagentur für den Posten nicht qualifiziert, meint die FPÖ. Viktoria Waldhäusl berichtet.
Die FPÖ will die Bestellung von Clemens Pick zum ORF-Generaldirektor anfechten, indem sie eine Popularbeschwerde bei der Medienaufsichtsbehörde ComAustria einbringt. Im entsprechenden Formular führt die FPÖ mehrere Punkte auf. Ganz oben, Pick erfülle die Ausschreibungsvoraussetzungen nicht, da er keine relevante Radio- und Fernseherfahrung habe. Und auch das Bestellungsverfahren an sich wird kritisiert, denn laut FPÖ seien die Kriterien nicht vorab gesetzlich präzisiert worden und auch die Zeitspanne zwischen Bewerbungsfrist und Bestellung sei mit 10 Werktagen zu kurz gewesen. FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker.
Und sind wir uns ehrlich, also in 10 Tagen kann ich nicht 76 Bewerber auf Herz und Nieren überprüfen. Das geht sich einfach nicht aus. Das heißt, also, das ist auch nur reine Makulatur gewesen, die da stattgefunden hat. Und man hat sozusagen nur ein Scheinverfahren geführt, weil man ja ohnehin schon vorher gewusst hat, wer es schlussendlich werden soll.
All das widerspreche den EU-Vorgaben für ein transparentes, offenes, wirksames und nicht diskriminierendes Verfahren. Hafenecker.
Das geht jetzt einmal zu Beginn zur Com Austria. Ich bin gespannt, wie die das bewertet. Und dann gibt es natürlich den Instanzenzug, möglicherweise Verfassungsgerichtshof oder Verwaltungsgerichtshof. Das muss man sich dann noch anschauen. Und wenn man das dort auch nicht entscheiden möchte, dann steht sozusagen auch der Weg in die Europäische Union zum EuGH frei.
Um die Popularbeschwerde überhaupt einbringen zu können, braucht es mindestens 120 Unterstützungserklärungen. Die FPÖ sammelt diese bis Mitte nächster Woche.
In China sorgt folgende Meldung durchaus für Aufruhr. Chinas Wirtschaftswachstum bleibt unter den Erwartungen, liegt immerhin noch bei gut 4%. Aber das entspricht nicht den Vorgaben, die die chinesische Führung ja in ambitionierte 5-Jahres-Pläne für das Land gegossen hat. Wie wird China also jetzt reagieren? Dazu schauen wir live nach Peking zu unserer Korrespondentin Alexandra Siebenhofer. Liebe Grüße nach China.
Einen schönen Mittag nach Österreich.
Alexandra, fangen wir bei den nackten Zahlen an. Wir reden da von Zahlen für das zweite Quartal. Da hat die Wirtschaftsleistung um 4,3% zugelegt, statt wie viel?
Also die Vorgaben der kommunistischen Führung sind, dass die chinesische Wirtschaft heuer zwischen 4,5 und 5% wachsen soll. Das scheint jetzt im zweiten Quartal eben nicht der Fall zu sein. Auf den ersten Blick 4,3% wirkt das nicht so arg, aber das letzte Mal, als die chinesische Wirtschaft so langsam gewachsen ist, war das gegen Ende der Corona-Pandemie. Das zeigt also schon, die Wirtschaft läuft derzeit absolut nicht so rund, wie sich das die politische Führung wünscht.
Anfang des Jahres hat es aber noch deutlich besser ausgeschaut, deutlich mehr Wachstum gegeben. Wieso jetzt weniger? Hat das auch mit Zollverwerfungen, dem Irankrieg zu tun?
Also zu einem Teil ja, das hat man heute bei der Pressekonferenz der Statistikbehörde auch gesagt. Der Irankrieg, die höheren Ölpreise spielen da auch hinein. Dazu kommt natürlich, am Anfang des Jahres sind hier in China die wichtigsten Feiertage, das chinesische Neujahrsfest. Da ist das Wirtschaftswachstum generell ein bisschen höher, es wird viel gereist, Menschen bekommen Gehaltsprämien und so weiter. Es war also ein Stück erwartbar, dass es jetzt im Sommer ein bisschen runtergeht. Allerdings hatte ich hier in den vergangenen beiden Monaten tatsächlich schon den Eindruck bekommen, dass sich im Alltag auch was verändert hat. Ein Beispiel, die Mieten sind wirklich stark gesunken. Sehr viele Leute hier verhandeln ihre Mieten nach und wir reden da von Mietnachlässen um die 10%. Oder die Regierung in China arbeitet hier erstmals jetzt an so etwas wie an einem Bailout-Programm, das Banken, Immobilienfirmen oder auch Lokalregierungen auffangen soll, wenn die Pleite gehen und diese Pleite schwere Folgen hat. Also das zeigt schon, dass die Unruhe und auch die Nervosität bei der politischen Führung durchaus ein bisschen wächst.
Jetzt könnte man aber sagen, China wächst immer noch deutlich stärker als zum Beispiel Österreich, Deutschland oder die meisten EU-Staaten. Also wo ist das Problem?
In gewisser Weise ist genau das Problem, weil das Wachstum in China sehr ungleich verteilt ist. Das Wachstum, das wir jetzt sehen, das kommt wirklich fast ausschließlich aus dem chinesischen Außenhandel. Also daher, dass die chinesischen Unternehmen ihre Waren ins Ausland verkaufen. Aber dass man in China, die Chinesinnen und Chinesen sind selber sehr zurückhaltend, sparen wahnsinnig viel und kaufen relativ wenig ein. Und das hat eben auch damit zu tun, dass es viele Bereiche gibt in China, wo es viel zu viele Unternehmen gibt, die dringend exportieren müssen. Das ist ganz eng mit dem wirtschaftlichen und politischen System verbunden. Und das beste Beispiel ist dafür die Autoindustrie zum Beispiel. Da hat die Führung eben ausgegeben, wir wollen E-Auto-Führer werden. Und wenn man jetzt sich profilieren wollte, musste man dafür sorgen, dass man ein möglichst großes Produktionszentrum für E-Autos irgendwo hinstellt. Das führt dazu, dass wir hier viel zu viele Autobauer haben. Wir sprechen davon über 80 Autofirmen, die ihre Produkte nicht in China verkaufen können und deswegen exportieren müssen.
Aus europäischer Sicht, Alexandra Siebenhofer, was haben wir oder was hätten wir von einer stärkeren chinesischen Wirtschaft?
Das hängt eben ganz darauf an, davon ab, wo sie wächst und wie sie genau wächst. Wenn China noch mehr über den Export wächst oder wachsen möchte, bringt das die europäische Industrie weiter unter Druck, und dann würde ich auch damit rechnen, dass von der EU-Kommission sozusagen weiter Gegenwind kommt und Maßnahmen kommen, um diesen Export aus China zu beschränken. Würde jetzt die chinesische Wirtschaft mehr wachsen, weil Chinesinnen und Chinesen mehr einkaufen, weil ihnen mehr Geld übrig bleibt, das würde die schwierigen Handelsbeziehungen schon entlasten, dann würde auch sozusagen der Exportdruck sinken. Aber dafür bräuchte es schon einen sehr, sehr großen politischen Schwenk in China. Die Kommunistische Partei müsste viel mehr Geld ins Sozialsystem stecken, und das würde dann aber auch bedeuten, man müsste sich ein Stück weit davon verabschieden, bei vielen Zukunftstechnologien Weltmarktführer zu werden.
Aus Sicht der Europäischen Union vielleicht sogar eine ganz gute Entscheidung. Alexandra Siebenhofer war das live aus Peking. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
Schönen Nachmittag nach Österreich.
Gut 450 Millionen Menschen leben in den 27 Staaten, die derzeit zur Europäischen Union gehören. Viel mehr werden es aber auch nicht mehr. Darüber haben wir ja berichtet. Ein interessantes Detail an dieser Bevölkerungsstatistik: das mit Abstand größte Bevölkerungswachstum verzeichnet Spanien. Gut 2/3 des gesamten europäischen Wachstums entfällt eben auf Spanien, was vor allem auf Migration zurückzuführen ist. Spanien geht da ja einen Sonderweg und hat im Frühjahr erst für Menschen ohne Papiere eine befristete Legalisierungsaktion durchgeführt. Maren Häusermann berichtet.
Die Europäische Union ist Statistiken zufolge im letzten Jahr um 705.000 Personen gewachsen. Das entspricht mehr als dreimal die Einwohnerzahl von Linz. Von allen europäischen Ländern kann Spanien den größten Bevölkerungswachstum verzeichnen. 2 von 3 Personen, die letztes Jahr neu in der EU gemeldet wurden, leben demnach in Spanien.
Von den 4 großen Volkswirtschaften in der EU, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, ist Spanien seit dem Tod von Franco mit Abstand am stärksten gewachsen,
sagt William Crislett, der als Journalist die spanische Transition von der Diktatur zur Demokratie beobachtet hat und heute die Entwicklung Spaniens für das Real Instituto Elcano analysiert.
Fast dieses gesamte Wachstum geht auf Nettomigration zurück, also auf die Differenz zwischen denen, die kommen, und denen, die gehen.
Tatsächlich belegen die Statistiken, dass das Bevölkerungswachstum nicht an der Geburtenrate liegen kann. 1,3 Kinder bekommt eine Frau in Österreich im Durchschnitt, in Spanien sind es nur 1,1. Diese Entwicklung spielt sich im Hintergrund ab. Vorn stehen die positiven Zahlen zur Wirtschaftsleistung, die auf eine Masse von Arbeitsmigranten zurückgehen.
Ohne diese Menschen hätten wir nicht das Wachstum, das wir sehen. Spanien wächst 2, wenn nicht 3-mal so schnell wie der Rest der EU.
Vor allem in der Landwirtschaft, dem Bau, Tourismus und Pflege sind die Migranten essentiell. Der spanischen Regierung ist diese Abhängigkeit bewusst, unabhängig von der Partei, die das Regierungsoberhaupt stellt. Regelmäßig legalisiert sie deshalb große Mengen von Menschen, die illegal ins Land gekommen sind. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht diese Maßnahme positiv. 37%, laut den Ergebnissen einer Umfrage, die die Tageszeitung El País und der Radiosender Cadena Ser im Frühjahr durchgeführt haben. 33% halten die Legalisierung dagegen für eine schlechte Idee. Dem jüngsten Aufruf zur Antragstellung auf Legalisierung sind über 1 Million Menschen gefolgt. Die meisten von ihnen aus Lateinamerika, die sich ohne Sprachbarriere und durch eine ähnliche Kultur gut integrieren können. Der Analyst William Crislett macht darauf aufmerksam, dass es für Spanien zwar aktuell funktioniert, viele Menschen ins Land zu holen, das langfristig aber zu großen Problemen führen könnte.
Die heutigen Arbeitsmigranten werden die zukünftigen Pensionisten sein. Solange sie arbeiten, ist alles gut. Sie tragen zur Sozialversicherung bei und zahlen Steuern. Aber eines Tages werden sie in Pension gehen.
Die Lebenserwartung in Spanien liegt bei 84 Jahren. Die Zahl der Einwanderer geht rauf, die der Kinder geht runter. Ohne langfristige Vorsorge scheint auch das Erfolgsrezept Spaniens deshalb nicht die Lösung zu sein.
In Italien muss Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine knappe, aber heikle Niederlage einstecken. Sie hat eine Abstimmung zum geplanten neuen Wahlrecht verloren. Mit einem neuen Wahlrecht will sie ihrer Rechtskoalition eine weitere Amtszeit sichern, aber in der Abgeordnetenkammer ist sie mit einem wichtigen Änderungsantrag gescheitert. Wenn auch nur äußerst knapp, war dann doch die Regierungsmehrheit plötzlich weg. Die Opposition, die fordert bereits Neuwahlen. Aus Rom berichtet Cornelia Wospanik.
Gestern Abend im Parlament in Rom geschieht, worauf die Opposition seit Jahren wartet. Die Rechtskoalition hat keine Mehrheit mehr, überstimmt mit einer Stimme. Auf den Oppositionsbänken bricht Jubel aus, auch weil die Niederlage eigentlich noch viel größer ist. Es dürften rund 20 Abgeordnete der Rechten gewesen sein, die nicht mitgegangen sind bei einem Abänderungsantrag zum neuen Wahlrecht, in dem es um Vorzugsstimmen ging und über den man intern bis zuletzt diskutiert hatte. Wer die Abweichler waren, erfährt man nicht. Auf Antrag der Opposition war die Abstimmung geheim. Sozialdemokratenchefin Elly Schlein richtet der Rechten aus: Nehmt es zur Kenntnis, ihr seid gescheitert, nehmt den Hut. Auch andere aus der Opposition rufen nach vorgezogenen Wahlen schon im Herbst. Die Regierungschefin spricht von einer notwendigen Reflexion. Während die Suche nach den Verrätern beginnt, bleibt man offiziell auf Kurs mit dem neuen Wahlrecht. Das sagt nicht nur Riccardo Molinari von der Lega. Die Arbeit geht weiter. Bei Fratelli d'Italia beteuert Luca Ciriani, es gehe darum, ein Gesetz zu machen, das dem Wahlsieger eine Mehrheit sichert. Was genau sieht dieses neue Wahlrecht also vor? Es ist eine Rückkehr zum Verhältniswahlrecht, allerdings mit großer Mehrheitsprämie. Die Koalition, die bei der Wahl 42% der Stimmen erhält, soll in der Abgeordnetenkammer 70 Sitze dazu geschenkt bekommen und im Senat 35. Mehr als 220 von 400 Abgeordneten bzw. 113 von insgesamt 200 Senatoren soll das siegreiche Bündnis allerdings nicht haben, denn das wäre verfassungsrechtlich kritisch, beispielsweise bei der Wahl des Präsidenten, die in Italien durch das Parlament erfolgt. Nicht zum ersten Mal in Italiens Geschichte will eine Regierung ein Wahlrecht mit Blick auf ihre Chancen der Wiederwahl ändern. Das derzeit geltende Wahlrecht, in dem 2/3 der Sitze nach dem Verhältniswahlrecht vergeben werden und 1/3 in direkter Wahl, hat nach den letzten Regionalwahlen nämlich gezeigt, viele der Direktwahlmandate würde die Rechte heute nicht mehr holen. Würde Italien heute wählen, gäbe es keinen klaren Sieger. Dass nach der Schlappe im Parlament schon diesen Herbst gewählt wird, ist derzeit nicht wahrscheinlich. Es wird wohl beim nächsten Jahr bleiben, aber womöglich wird es der April, nicht der Herbst.
Dass die Internetnutzung junger Menschen vielen in der EU ein Dorn im Auge ist, das wissen wir. Es wird ja gerade über den Kinder- und Jugendschutz in sozialen Medien nachgedacht. Und jetzt schließt sich auch das EU-Parlament mit der Forderung nach mehr Schutzmaßnahmen an. Denn laut einem Parlamentsbericht fallen jedes Jahr Kosten in Milliardenhöhe an, weil zu viel Internet die psychische Gesundheit Kinder und Jugendlicher angreift. Aus Brüssel berichten Hanna Lechner und Tim Kuppel.
177 Milliarden Euro pro Jahr für Gesundheitssysteme sowie für Sozialleistungen und Arbeitsmarkt. So hoch schätzt ein Bericht des EU-Parlaments Kosten und Folgekosten ein, die in der EU durch psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch übermäßige Social-Media-Nutzung jährlich anfallen. Bleibt alles wie bisher, rechnet man bis 2033 mit Ausgaben von knapp 1,7 Billionen Euro. Demnach kämpft jeder fünfte junge Mensch in der EU mit psychischen Problemen. Ein möglicher Grund: die intensive Nutzung digitaler Medien. Der griechische EU-Abgeordnete Nikos Papandreou von den europäischen Sozialdemokraten: Es ist eine Sucht, und wie gehen wir mit Süchten um? Wir versuchen, sie zu verbieten. Wäre es besser, wenn die Kinder keinen Zugang zu digitalen Medien hätten? Die Folgen zeigen sich laut dem EU-Parlamentsbericht unter anderem im Schlaf und im Alltag. Viele Jugendliche verzichten aufgrund ihrer Handynutzung auf ausreichende Erholung, Bewegung und persönliche Kontakte. Psychische Belastungen wirken sich zudem auf die Schulleistung und spätere Chancen am Arbeitsmarkt aus. Welche Rolle digitale Medien tatsächlich im Anstieg psychischer Krankheiten spielen, darüber gibt es im EU-Parlament unterschiedliche Auffassungen. FPÖ-Europaabgeordneter Gerald Hauser etwa vertritt im Gesundheitsausschuss eine Minderheitsmeinung.
Man hat einer Generation die Zukunft genommen durch diese fatale Covid-Politik mit Testungen, Impfungen, Schulschließungen und so weiter. Und bitte, lenken wir jetzt nicht vom Thema ab und versuchen jetzt in Richtung Social Media zu gehen und so weiter.
Für die große Mehrheit der Abgeordneten steht hingegen fest, Kinder und Jugendliche brauchen im digitalen Raum stärkeren Schutz. Der italienische Grünen-Abgeordnete Ignazio Marino:
Das Gehirn ist erst im Alter von 21 Jahren vollständig ausgebildet. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache, keine Meinung. Ich denke, wir haben jetzt die Verantwortung, gemeinsam zu handeln. Der Gesundheitsausschuss im EU-Parlament fordert mehr Unterstützung an Schulen, frühere Hilfsangebote für Jugendliche und strengere Regeln für digitale Plattformen. Unter anderem sollen Kinder und Jugendliche besser vor schädlichen Inhalten und manipulativen Funktionen geschützt werden. Wie es weitergeht, entscheidet sich nach der Sommerpause. Dann stimmt das Europäische Parlament im Plenum über den Bericht ab.
Mehr als 2000 Menschen haben sich schon in der Demokratischen Republik Kongo mit Ebola angesteckt. Das sind die offiziellen Zahlen. Mehr als 750 müssen derzeit medizinisch behandelt werden. Auch von Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation ist mit 1400 Einsatzkräften vor Ort und schult auch lokale Helferinnen und Helfer. Die Ansteckungsgefahr, die ist groß. Einsatzkräfte müssen deswegen in einem eigens eingerichteten Trainingszentrum vorbereitet werden. Raphael Krapscher berichtet.
Ein riesiges weißes Zelt, umgeben von orangefarbenen Zäunen. So beschreibt die Österreicherin Laura Leiser das Ebola-Trainingszentrum in der Nähe der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Leiser ist die internationale Generalsekretärin von Ärzte ohne Grenzen. Erst letzte Woche war sie selbst vor Ort und beschreibt, was die künftigen Einsatzkräfte dort lernen.
Einerseits wirklich das korrekte Anlegen der Schutzausrüstung, das sehr, sehr komplex ist und sehr wichtig, auch für den eigenen Schutz und auch das Ausziehen, aber natürlich auch zu verstehen, wie so ein Ebola-Zentrum aufgebaut ist, zu verstehen, warum man nur bestimmte Eingänge verwenden darf, warum dieser Abstand zwischen Verdachtsfällen zum Beispiel bei der Anamnese so wichtig ist, aber auch, wie man mit den Patientinnen und Patienten umgeht.
Die Schutzanzüge und das Abstandhalten sind wichtig, weil sich Ebola über den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten überträgt. Auch Leichen sind hoch ansteckend. Dadurch infizieren sich viele Menschen in der Demokratischen Republik Kongo sogar bei Begräbnissen. Für die wachsenden Fallzahlen im Osten des Landes gibt es aber noch weitere Gründe.
Ein ohnehin schon wirklich schwaches und überlastetes Gesundheitssystem wird zusätzlich gefordert. Es gibt nach wie vor Bereiche, wo einfach aktiver Konflikt ist. Das heißt, auch der Zugang von den Menschen, die dort sind, zu Gesundheitsversorgung ist sehr, sehr schwierig.
Das führt dazu, dass sich viele Betroffene gar nicht oder wenn dann erst sehr spät behandeln lassen. Auch die Dunkelziffer der Erkrankten ist daher wahrscheinlich sehr groß. Hinzu kommt das Misstrauen gegenüber den Helferinnen und Helfern. Sogar Behandlungszentren wurden in der Vergangenheit immer wieder angegriffen. Was die Lage vor Ort zusätzlich erschwert ist, dass es gegen den aktuellen Virusstamm, das sogenannte Bundibugyo-Virus, weder einen Impfstoff noch eine zugelassene Therapie gibt. Und das ist auch für die Einsatzkräfte vor Ort riskant.
Das heißt, dass wir hier in einer Situation sind, wo eigentlich die wichtigsten Achsen einer Ebola-Epidemiebekämpfung nicht gut ausgeführt werden können.
Genau auf diese schwierigen Bedingungen werden im Trainingszentrum bei Nairobi Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen aus aller Welt, aber auch Personal von Behörden und anderen Organisationen aus der Region vorbereitet. Nach der zweitägigen Ausbildung geht es für den Großteil direkt weiter zum Einsatz in den Kongo.
Großer Sprung auf die Seebühne Mörbisch am Ufer des Neusiedlersees, eine der größten Open-Air-Bühnen Österreichs, wo heuer La Cage aux Folles, ein Käfig voller Narren, gezeigt wird. 1973 hat das Musical in Paris Premiere gefeiert, 10 Jahre später wurde es am New Yorker Broadway zum Kassenschlager. Und weltberühmt sind Lieder wie I am what I am, ich bin, was ich bin, gesungen von der Hauptfigur Alba, der als Travestiekünstler Sasha auftritt. Und das ab morgen in Mörbisch.
La Cage aux Folles, das Saint-Tropez-Vergnügen, Cage aux Folles.
Schon bei der Klavierhauptprobe wird auf der Seebühne Mörbisch französische Lebenslust versprüht. Das Musical La Cage aux Folles, ein Käfig voller Narren, spielt in Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Georges und Albin betreiben hier einen Nachtclub und Albin ist als Drag Queen Zaza Star des Clubs. Als ihr Sohn die Tochter eines erzkonservativen Politikers heiraten möchte, wird es turbulent. Der Versuch, den künftigen Schwiegereltern eine heterosexuelle Familie vorzugaukeln, geht unweigerlich schief. Das Stück ist ein großes Plädoyer für Toleranz, sagt Regisseur Andreas Gergen.
Das Spannende ist, dass es eben durch die Jahrzehnte, in denen das Stück jetzt gereift ist, eigentlich nie wirklich an Aktualität verloren hat. Also einerseits finde ich toll, wirklich bei so einem großen Sommerfestival wie den Seefestspielen, wirklich dieses Stück mit dieser Message zu zeigen, die sich aber bestimmt nicht nur eben für die Rechte der Homosexuellen eben einsetzt, sondern generell für Liebe, egal wie sie gelebt wird.
In die Doppelrolle Albin Zazar schlüpfen in Mörbisch abwechselnd Alfons Haider und Drew Serich. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und Regisseur Andreas Gergen lässt das in seiner Inszenierung auch zu. Alfons Haider zeigt sich als sensible Diva und liebende Mutter.
Ich liebe. Und ich will mich nicht dafür schämen. Liebe und will keinen Augenblick verlieren.
Drew Serich interpretiert die Doppelrolle Albin Zazar als Punk. Zum einen stark und dann doch wieder zart beseitet.
Hey Welt!
Alfons Haider und Drew Serich zur Seite steht als ihr Ehemann Georges, Max Seibert. Intime, berührende, humorvolle, kammerspielartige Szenen wechseln mit großen Revue-Nummern. Für letztere hat Choreografin Faye Heather Anderson mit dem Ensemble schwungvolle und extrem präzise Show-Einlagen einstudiert. Im Zentrum des Bühnenbildes von Walter Vogelweider steht ein riesiger goldener Käfig. Dieser befindet sich auf einer Drehscheibe, die 23 Mal gedreht wird, um die verschiedensten Schauplätze wie Wohnung und Nachtclub zu ermöglichen. Die Kostüme von Amela Müller von Blohn sind ein Fest der Farben, mit Federn, Pailletten, Tüll und Taft. La Cage aux Folles ist ein typisches großes Broadway-Musical. Unterstrichen wird das vom musikalischen Leiter Tom Bitterlich mit dem Orchester der Seefestspiele Mörbisch.
Und Silvia Freudensprung-Schöll hat berichtet. Jetzt geht's rüber ins Nachrichtenstudio zu Paul Kraker.
Ukraine-Flüchtlinge bekommen unter Einschränkungen weiter Schutz in der EU. Die EU-Staaten haben den Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine um ein Jahr verlängert, bis März 2028. Künftige Antragsteller müssten jedoch nachweisen, dass sie ihren Militärdienst in der Ukraine geleistet haben. Diese Einschränkung gilt nur für Neuanträge. Wer schon in der EU Schutz hat, muss den Militärdienst nicht nachweisen. Die Ukraine bekommt weitere 300 Millionen Euro Unterstützung von der EU. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilt, können ukrainische Unternehmen über die Plattform BraveTech EU Ukraine die Millionen für Produktion und Entwicklung abrufen. Außerdem bekommt die Ukraine Zugang zu Verteidigungsprogrammen der EU, wie vor kurzem bei einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew vereinbart worden ist. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran erneut mit Angriffen auf Infrastruktur. Trump sagt, nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, es sei denn, der Iran verhandle wieder mit den USA. Irans Streitkräfte haben als Vergeltung auf nächtliche US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf US-Ziele in der Golfregion und in Jordanien geschossen. Die Landeshauptleutekonferenz fordert vom Bund eine rasche Lösung der Wehrpflichtverlängerung. Der Vorsitzende der Konferenz, der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, spricht sich für das Modell aus, das die Expertenkommission empfiehlt. 8 Monate Wehrdienst plus 2 Monate Übungen. Wallner sagt, er hoffe, dass die Regierung das noch im Sommer beschließe. Bei Anonymverfügungen muss man künftig in ganz Österreich die gleiche Strafe zahlen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums werden ab Jänner 2027 fast 300 Delikte vereinheitlicht. Wenn man zum Beispiel in eine Radarkontrolle fährt, ist die Strafe gleich hoch, egal in welchem Bundesland. Ab Jänner werden alle Verkehrsstrafen im Schnitt um die Hälfte erhöht. Wer zum Beispiel sein Auto in einem Park- oder Halteverbot abstellt, muss ab Jahresbeginn 60 Euro zahlen. Wer gegen das Rechtsfahrgebot verstößt, 100 Euro. Für die Sommerschule haben sich heuer deutlich mehr Schüler angemeldet als im Vorjahr. Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es fast 59.000 Anmeldungen, fast 40% mehr als 2025. Allerdings ist die Sommerschule seit heuer für Kinder verpflichtend, die in einer Deutschförderklasse sitzen. Die Sommerschule findet in den letzten beiden Ferienwochen statt. Sie soll Kinder mit Lernrückstand unterstützen. Großbritannien plant eine Sperre von sozialen Medien für ältere Jugendliche in der Nacht. Wie die Regierung in London mitteilt, sollen 16- und 17-Jährige Apps wie Instagram oder TikTok zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh gesetzlich nur noch nutzen können, wenn sie die Voreinstellung ändern. Funktionen, die zum endlosen Weiternutzen animieren, sollen standardmäßig deaktiviert werden. Die Regelung soll in Großbritannien im Frühjahr 2027 in Kraft treten.
Zum Schluss schauen wir noch zum Wetter. Jörg Stieber ist bei mir im Studio. Jörg, gestern hat es ein paar heftige Gewitter gegeben. Müssen wir auch heute wieder mit Unwettern rechnen?
Das Potenzial dafür ist auf alle Fälle vorhanden. Heiße und schwüle Luft liegt über Österreich. Dazu kommt die sommerliche starke Sonneneinstrahlung. Und als nächster Punkt auch noch ein kleines Tief über Deutschland, das die Gewittertätigkeit zusätzlich fördert. Bisher hat es heute ja vor allem in Vorarlberg und Nordtirol Regenschauer und Gewitter gegeben. Am Nachmittag entstehen dann in fast allen Bundesländern zumindest da und dort teils kräftige Schauer und Gewitter. Allerdings bleibt es in einigen Regionen auch wieder durchgehend trocken. Speziell im Flachland wird man vielerorts vergeblich auf Regen warten. In Wien etwa hat es seit 32 Tagen kaum mehr geregnet. Insgesamt waren es gerade einmal 6 Liter auf den Quadratmeter. Durchschnittlich fällt in diesem Zeitraum mehr als 10-mal so viel Regen.
Und ändert sich etwas an dieser Wetterlage in den nächsten Tagen?
Vorerst nicht viel. Auch morgen gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dazu bilden sich stellenweise teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Und wieder wird es in einigen Regionen trocken bleiben. Der Unterschied zu heute, morgen gibt es auch in Vorarlberg und Nordtirol mehr Sonne und es entstehen wahrscheinlich nur vereinzelt Schauer. Es bleibt morgen schwül und es wird noch etwas heißer mit 26 bis 34 Grad. Am Freitag dann im Osten bis zu 35 Grad und noch länger sonnig. Von Westen aber nach und nach recht verbreitet Regenschauer und teils heftige Gewitter. Und ab dem Wochenende kühlt es dann langsam überall ab.
Dankeschön, Jörg Stieber. Damit war es das von uns für heute Mittag. Thomas Langpaul, Wilhelm Wimmer und ich, Veronika Filitz, wir waren Ihr Journalteam. Wir sagen danke für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen möglichst angenehmen Mittwochnachmittag.